Hysterical heißt die Platte, die ganz frisch erschienene Platte von Clap Your Hands, Say Yeah. Und Hände klatschen, überhaupt das Klatschen, der Applaus und das Yeah sagen, das Schreien, vielleicht auch die Buhrufe, sind ja eine wichtige Sache für einen Kabarettisten, für einen Menschen, der auf der Bühne steht. Und vielleicht wird man manchmal auch hysterisch im Kabarett die Arche. Und einer, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht, ist Ulf Andl, der Kabarettist, das Urgestein, der zu Erfurt gehört wie die Puffbohne und der Dom. Und jetzt begrüße ich Ulf Andl im Studio. Schönen guten Tag, Herr Andl.
Guten Tag.
30 Jahre, ganz schön lange Zeit, oder?
Ja, eigentlich sind es ja gefühlte 60. Also Wir haben ja 40 Jahre unter der DDR gelitten und 20 Jahre sind es jetzt Bundesrepublik. Das sind 60.
Ja, das heißt, die DDR-Zeit zählt doppelt, weil Natürlich. Sie doppelt hart war oder doppelt schön?
Sowohl als auch. Ja. Für Kabarettisten war das damals eine sehr gute Zeit, weil natürlich die Nachfrage nach Kabarett, nach dieser offenen, kritischen Nische sozusagen, zwar eine sehr groß, weit offene Nische, und da war die Nachfrage so groß, dass wir uns also überhaupt nicht ärgern mussten. Da war es immer voll. Ja, und jetzt es ist manchmal ähnlich. Je dunkler und je kälter und nasser, umso mehr kommen Leute, um ihre Depressionen zu bekämpfen. Vor allem ihre Politdepressionen, und dann sind sie bei uns. Ja. Mhm. Nö, und das war das Schöne. Das Schwierige ist natürlich gewesen, dass man bestimmte Dinge beachten musste. Und wenn man es nicht tat, kriegte man dann Ärger. Und den haben wir auch gehabt.
Moment, man muss mal für die Spätgeborenen sagen, die ja vielleicht die Vorstellung haben, dass doch das Arbeiten als Künstler, als Kabarettist doch schwierig war, weil es da so viele Tabus gab und Verbote und Zensur.
Es gab im Grunde genommen eigentlich nur ein Tabu. Und das hieß also gegen den Sozialismus sein. Also alles, was für den Sozialismus war, alles, was man also kritisieren konnte, um, sag ich mal, Fortschritt zu erreichen, jetzt mal ganz allgemein palavert, war eigentlich also erlaubt. Und es war gar nicht so schwer, Kritik zu üben in der DDR, das als Kabarettist sowieso nicht.
Und die Kunst war ja zwischen den Zeilen, das auch vielleicht zu überhöhen und dann die Meldung, die Fortschrittsmeldung dann so zu überhöhen, dass jeder wusste, die meinen das ironisch.
Aber das ist ja eine Kunstform, und die haben wir ja nicht verlernt. Also es wird zwar immer wieder gesagt, also heute gibt es das gar nicht mehr, aber das stimmt ja gar nicht. Also ein gut formulierter Kabaretttext formuliert eben auch zwischen den Zeilen, formuliert wie Dieter Hildebrand eben nur bis zu einer bestimmten Stelle und lässt die Leute weiterdenken und so. Und all das gibt's noch und all das pflegen wir auch, und nur dadurch ist das Kabarett auch weiter so lebendig.
Ich bin ja ein Kabarett-Skeptiker, weil ich sage, es geht dann schnell in die Richtung Schenkelklopfer und wir machen mal einen billigen Witz und setzen auf Pointe und es geht gar nicht in die Tiefe. Kannst du Menschen verstehen, die mit Kabarett wenig anfangen können?
Ja und nein. Ja, manchmal vom Alter her. Ich bin Jugendfeierredner, was immer dazu führt, dass die Jugendlichen nach der Rede, ich will nicht sagen in Strömen, aber doch also in einem stetigen Rinnsal ins Kabarett kommen. Und das ist nämlich so ein Alter, wo man erstmal überhaupt eine Erfahrung macht. Was ist überhaupt Satire? Wie geht das überhaupt? Wie funktioniert das? Kinder sind ja sehr schlecht ironiefähig, sag ich jetzt mal. Wenn man zum Kind sagt, was gerade die Kaffeetasse also auf dem Frühstückstisch von den Eltern umgeschmissen hat, dann sagt dann zum Kind, das hast du aber sehr schön gemacht, ja. Weiß jeder Erwachsene, dass das nicht so gemeint ist. Das Kind freut sich, dass es was schön gemacht hat.
Das kommt doch darauf an, ob die Kinder mit Ironie, mit Sarkasmus und mit trockenem Humor aufwachsen. Ich denke, Humor kann man doch auch lernen.
Und humorlose Kinder haben oft humorlose. Fängt so eben in dieser Pubertätszeit an, dass man sich auch mit solchen Dingen beschäftigt, auch überhaupt mit Inhalten, Politik und so weiter und so fort. Und dann finden einige den Weg ins Kabarett. Und vorher haben sie keine Ahnung davon und kommen auch nicht zu uns und haben auch keine Lust, zu uns zu kommen. Und ähnlich ist es sicher auch mit Leuten, die meinen, also Kabarett ginge überhaupt nicht, sage ich jetzt mal. Manchmal gibt es so eine Initialzündung, wenn man so was Bestimmtes sieht. Und manchmal ist man eben für sein Leben ja ein Tragiker oder ein ernsthafter Mensch, ein sehr seriöser. Wobei die Kabarettisten auch sehr seriös und ernsthaft sind.
Ja,
weil ja nicht so viel ist ja klar, gute Texte rauskommen.
Humor ist ja eines der ernsthaftesten Geschichten, und wer Humor nicht ernst nimmt und nicht begreift, dass das Arbeit ist, der hat Humor nicht begriffen, oder? Das
ist manchmal eine schwere Arbeit, ja. Ehe es so leicht wird, so.
Also die Arbeit darf man ja nicht sehen im Kabarett, und ist natürlich in diesen Zeiten, die ja für Kabarettisten wiederum besser geworden sind, weil in so einer kaputten Welt, in so einer kranken Welt, gibt es auch viel, worüber man sich lustig machen kann, und vor allen Dingen über sich selbst, oder?
Das ist also ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich sag immer, mir ist es manchmal lieber, es gibt ja so verschiedene Spielarten des Kabaretts, sag ich mal, und mir ist es manchmal lieber, ich schaffe es, so ein bisschen tiefer in bestimmte Themen einzudringen und bestimmte Dinge zu erklären, sag ich mal. Es wird dann immer so der Vorwurf ausgeworfen, so ich würde viel lieber so Erklärkabarett machen, ich wäre so der Erklärbär der Arche, hat mal ein Kritiker geschrieben, aber es sind eben auch Möglichkeiten, ist ein Weg, um Leuten auf eine sehr frohe, humorvolle und satirische Art und Weise die Welt zu erklären, sage ich jetzt mal.
Dann erklären Sie uns doch mal, was mit dieser ehemaligen Spaßpartei FDP passiert ist. 1,8, also von 18 auf der Schuhsohle.
Ja, das ist Komma, das Komma verrückt. Ja.
Komma verrückt.
Das ist eine verrückte Partei und die hat eben nun auch das Komma verrückt.
Ja, eine ganz einfache Erklärung.
Ja, relativ.
Schon hart für eine etablierte Partei.
Viel lustiger ist die Frage, wer die vorher gewählt hat.
Ja.
Menschen wie du und ich, ja.
Sicher, da wird jetzt keiner mehr dazu stehen. Aber an sich sind ja liberale Werte keine schlechte Sache.
Nein.
In der Gesellschaft,
ja.
Und haben ja eigentlich, sollten eigentlich einen Platz haben als Platzhalter für Liberalismus im positiven Sinne, eben nicht Neoliberalismus, sondern der Liberalismus, der Toleranz und ja, Menschen, ja, das Gegenteil von Menschenfeindlichkeit ist.
Naja, vor allem eine Sache von Offenheit, von Toleranz im Sinne von auch, sag mal, dem Leben mit all seinen Unwägbarkeiten offen gegenüberzustehen. Und im Moment glaube ich, uns hat gar nicht so sehr was, also mit dieser Partei, was in den letzten Tagen, Wochen und Monaten so verzapft hat, und die hat genügend verzapft, zu tun, sondern es hat was mit der allgemeinen Stimmung zu tun. Ich glaube, die Stimmung geht hin im Moment wieder zu, ich möchte mehr Sicherheit als Bürger. Ich möchte und ich möchte eine grüne Sicherheit. Also das sind so die beiden, glaube ich, so die Hauptlinien im Moment, dass man wieder sagt, also sehr schön, dass es Liberale gibt und dass es also Leute gibt, die sagen, also Freiheit ist alles und die Steuern müssen runter und
Moment,
jeder kann machen,
wir,
was er will.
Da müssen wir über die Freiheit reden, weil Liberalismus heißt ja eigentlich freiheitlich und die Freiheit heißt ja auch mal die Freiheit des Andersdenken, ist ja,
eine
schöne Aussage.
Ja, aber und
nicht
Andersdenken ohne jeden Monat sein Geld auf dem Konto zu haben, sein Gehalt auf dem Konto zu haben, ist schwierig. Also deswegen sage ich, im Moment gibt es eben eine andere Strömung. Also ich sage wirklich so, weg vom, also von der großen, totalen Freiheit hin zu einer gewissen mittigen Sicherheit.
Die mittige Sicherheit. Mitte ist ja mittlerweile ein Schimpfwort geworden. Keiner will mehr die Mitte sein, nicht?
Gar nicht. Also wir haben ein Programm, das heißt Ab durch die Mitte, ein Kabarettprogramm, wo wir am Ende der Vorstellung immer Leute haben, die froh sind, dieses Kabarettprogramm geguckt zu haben, weil sie, ja, wir versuchen es von der anderen Seite aus zu sehen. Also wir sagen, Mitte ist eben nicht Mitte. Mittelmaß und schädlich, sondern Mitte ist etwas Positives. Mitte, die Mittelschicht ist der Kitt der Gesellschaft.
Wenn man seine Mitte gefunden hat, ist das ganz schön,
das
aber
dazu,
politisch ja. Die Mitte ist ja, da wollen ja eigentlich, wollten alle hin, also Herr Schröder und die CDU und was es denen allen gebracht hat.
CDU steht die Mitte oder wir sind die Mitte.
Und das war ja auch bei der SPD so und die sind ja nun alle irgendwie keine Volksparteien mehr, jetzt gibt es neue Volksparteien.
Weil jetzt alle dort in der Mitte sind und die Mitte, die muss man sich jetzt teilen, deswegen sind die so klein geworden.
Ah, verstehe. Und da wird es eng in der Mitte. Wie erklären Sie sich das mit den Piraten? Das ist ja, könnte man sagen, Protestwähler. Auf der anderen Seite sind es natürlich Diskussionen und Werte und Vorstellungen, die die anderen Parteien verschlafen haben. Was sagen Sie dem Erfolg der Piraten?
Nee, das ist ähnlich wie mit den Grünen am Anfang. Also die besetzen also ein ganz bestimmtes Segment, eine ganz bestimmte, ein Thema, sage ich mal. Und das Thema ist eben Freiheit im Netz.
Unter anderem.
Ja, das ist aber das wichtigste Thema, glaube ich schon. Ne? Und dann ist es natürlich eben so, dass Berlin eine Stadt ist, die unheimlich junge Leute anzieht. War schon immer so und ist jetzt also wirklich nicht anders. Wirklich Leute aus aller Welt auch. Also das ist eine unheimlich pulsierende, kulturvolle und lebendige Stadt. Und dazu gehört natürlich eben auch Jugend. Also je älter man wird, umso mehr versucht man sich dann sittsam zu setzen und in Ruhe sein Leben zu genießen.
Ach so, macht man das?
Na, ich denke schon, ja. Wenn man so die Breite der Bevölkerung sich anguckt, die wird ja auch immer breiter. Die Biomasse wächst, ja, nicht die Bevölkerungszahl. Und Ja, und das war eben also wirklich, es ist ein Pluspunkt für diese Partei, eben in dieser Stadt. Und ich glaube nicht, dass es dass es sozusagen im platten Land, wie man immer so sagt, also in den nichtstädtischen Bereichen, dass die so große Erfolge dort feiern werden.
Ist Wirtschaft bei Ihnen im Kabarett ein Thema? Weil ja, das ist ja das, was mich umgibt. Ob das nun Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Staatsschuldenkrise und jetzt die Währungskrise, die ja diffuse Ängste, die wir schwer projizieren können. Das sind manchmal die Spekulanten, die Bösen, die nicht so richtig reguliert sind, dann die Projektionsfläche, dann sind es die Politiker, die sagen, die lassen die Großkonzerne und Banken gewähren, aber trotzdem ist es ja so diffus, eine diffuse Angst vor einem Zusammenbruch, vielleicht auch sogar eine Art Todessehnsucht. Ist das ein Thema, was ein Kabarettist aufgreift?
Also das Thema erstmal ist ganz wichtig. Also wir haben unheimlich viele Kabarett-Szenen, Lieder und alles mögliche in den letzten Jahren zum Thema Wirtschaft. Ich sage es mal so ganz allgemein zum Thema Geld. Für die Leute ist ja Wirtschaft gleich Geld, ne? Dazu haben wir wirklich extrem viel geschrieben und immer wieder auch neu drauf geguckt und so. Und ich sage mittlerweile, es gibt eine überhaupt nicht zu begreifende Fokussierung auf diesen ganzen Börsenscheiß. Ich sage wirklich Börsenscheiß dazu, weil ich nicht mehr begreife, warum das in jedem Nachrichtenblock unbedingt drin sein muss. Warum das in Tagesnachrichten immer lang, Börse und wieder.
Das ist ganz einfach. Warum?
Ist überhaupt nicht einfach.
Doch,
das ist ganz einfach. Ich glaube, das kann man links liegen lassen.
Nein.
Doch. Also einem ganz einfachen Grund, weil das mittlerweile von uns sehr unabhängig funktioniert. Die meisten Bürger, die meisten Menschen haben dort überhaupt gar kein Interesse, weil sie dort also kein Geld
untergebracht. Aber ist das nicht genau das Problem, weil die Leute kein Interesse an wirtschaftlichen Themen haben, viele Parteien auch nicht?
Es geht um die Themen.
Denn das Wirtschaft ist doch die Grundlage unserer Existenz.
Aber Finanzen hat
doch,
also ich sage es mal, die sogenannte Finanzwirtschaft ist keine Wirtschaft, sondern das ist also eben eine Zockerbude. Und wirkliche Wirtschaft ist was ganz anderes.
Also muss man sich doch gerade dafür interessieren, weil das doch unsere Existenz bedroht.
Nein, es geht ja nicht ums Interesse, sondern es geht darum, dass das uns so bestimmt von außen oder dass so suggeriert wird, das würde uns bestimmen. Dass eben, was weiß ich, ein oder zwei Ratingagenturen in Amerika meinen, sie könnten also bestimmen, also was in Europa wichtig und unwichtig ist im Finanzsektor. Und da werden heutzutage kein Problem, Computer, Globalisierung, da werden also Zahlen durch die Welt geschossen, die überhaupt nicht existieren, die nicht untersetzt sind, wirtschaftlich. Es geht also dann wirklich also um Produktivität und um Wirtschaftlichkeit. Und damit wird gezockt und damit wird, eigentlich müsste man, ich sag mal als Kabarettist würde ich gerne sagen, verbietet das, geht natürlich nicht, logisch. Aber ich sage, macht euch nicht so abhängig von solchen Sachen. Denkt nicht immer, das ist es. Nein, das ist es nicht.
Also Herr Anle, jetzt habe ich schlechte Laune. Jetzt kriege ich richtig schlechte Laune.
So, das ist doch
gar nicht gut. Ja, nee. Ich habe keine Aktien, aber ich weiß, dass uns das alle betrifft. Und wenn ich schlechte Laune kriege, dann höre ich entweder gute Laune Radio, also dann schalte ich immer auf die Kollegen, die richtig gute Laune machen.
Machen Sie Musik?
Ja, und dann mache ich jetzt Musik und dann nehme ich ein Büchlein zur Hand, ein kleines, süßes Büchlein, ein Gute-Laune-Büchlein. Ob ich davon wirklich gute Laune bekomme, denn der Autor ist Ulf Anle, hat schon sein viertes Büchlein geschrieben im Buchverlag für die Frau, verwirrt mich auch, egal. Wir reden dann nach der nächsten Musik, nach einer kurzen Musik mit Ulf Anle, dem Kabarettist, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht und noch seit einigen Jahren Bücher schreibt. Warum er das tut und warum er auch ein Gute-Laune-Büchlein rausbringt, erfahren wir nach Laszlo und nach einer kurzen Musik. Laszlo war das und jetzt zu Gast im Studio Ulf Anle. Er hat in unzähligen Kabarettprogrammen mitgespielt und so oft auf der Bühne gestanden, dass er nicht mal mitgezählt hat. Die Jahre hat er schon mitgezählt. Es sind nämlich 30 Jahre, dass er auf einer Erfurter Bühne steht im Kabarett Die Arche. Und er schreibt auch nebenbei, er hat nicht nur für die Zeitung geschrieben und diese Kolumnen, das grüne Herzchen, sind auch erschienen als Buch. Und er hat auch ein Krimi geschrieben. Und jetzt vor kurzem ist rausgekommen ein Gute-Laune-Büchlein. Also wenn ich sowas sehe, denke ich halt immer, naja, das ist doch Touristennepp, was soll denn das? Also Sprüche von anderen abschreiben und in dein Büchlein packen. Aber das scheint doch zu laufen. Wie, Herr Anle, wie sind Sie denn darauf gekommen, ein Gute-Laune-Büchlein zu machen? Das klingt so ein bisschen nach Gute-Laune-Radio.
Nee, der Titel ist vom Verlag. Eigentlich wollte ich, dass das Buch heißt Lachen, Ausrufezeichen.
Ja, ja.
Intellektuelle Aufforderung, endlich mal zu lachen. Geht natürlich nicht, glaube ich, also im Buchwesen. Da muss man schon etwas freundlicher auf die Leute zugehen. Deswegen ist es ein Gute-Laune-Büchlein geworden vom Titel. Aber letztendlich, ich habe im Kabarett seit vielen Jahren, auch für die Kabarett-Programmhefte zu den Stücken, die wir so machen, immer eine Seite gemacht und habe die gefüllt mit Bemerkungen, berühmter Leute über das Lachen, über Humor und Heiterkeit, was ja alles übrigens Singularwörter im Deutschen sind. Also Aha. Es gibt eben nur das Lachen, also die Also
was, die Freude gibt es
ja,
aber noch.
Ja, ist aber auch nur ein Singularwort. Also die Freuden gibt es ja wenigstens noch. Aber Heiterkeit, Heiterkeiten sagt kaum jemand. Ja, also Beifall, ja, Humor, auch nur ein Singularwort. Und da habe ich dann angefangen, vielfältige Aussagen für und gegen Lachen, Humor und Heiterkeit zu sammeln. Und die sind in diesem Büchlein versammelt und noch ein bisschen was dazu.
Ja, und unter anderem ist ein Spruch oder ein Satz, der heißt, Gott ist ein Komödiant, der vor einem Publikum spielt, das zu ängstlich zum Lachen ist. Ja, heißt das, dass religiöse Menschen keinen Humor haben? Oder
Einen anderen. Und da haben wir es wieder. Also es gibt verschiedene Humöre. Wir haben ja auch mal ein Kabarettprogramm gehabt, was hieß Die drei Humöre. Also wir haben uns durchaus diesem Thema schon öfters gewidmet, dass die Leute sehr verschieden lachen und verschiedenen Humor haben.
Ja, da darf man jetzt lachen oder sich lustig machen über das, was jetzt kommt am Wochenende, nämlich der Papst. Und darf man über natürlich, Gott lachen? Ja. Also Gott ist ein Komödiant.
Es geht nicht um Gott. Der Papst ist ja nicht Gott.
Achso, ich
dachte. Der Papst ist nur der Stellvertreter.
Dann nur, was heißt hier nur, bitte?
Ein Vertreter.
Ein
Vertreter, wie viele Vertreter. Es gibt auch Staubsaugervertreter und Volksvertreter und es gibt den Vertreter Gottes.
Ja, und der kommt ja nun jetzt am Wochenende und ist das auch mal Thema im Programm und nehmt ihr das auf die Schippe?
Ja, klar, freilich, natürlich. Ja. Da ist wirklich das, was ganz Witziges passiert. Da habe ich dann wieder gedacht, so unterschiedlich sind die Menschen doch nicht. Also, weil wir vorhin über DDR-Kabarett und BRD-Kabarett-Zeiten gesprochen haben. Ich habe dieser Tage, gibt es so eine Szene, wo ich hinter einer Zeitung sitze und es ist eigentlich eine Ehepaar-Szene. Aber ganz am Anfang ist so ein bisschen eine Ruhe und ich sitze hinter dieser Zeitung, wie also ein altgedienter Ehemann sozusagen, der keine Lust mehr hat, mit seiner Frau zu kommunizieren. Und ich gucke in die Zeitung rein und da dachte ich, die Zeitung ist im Moment voll mit Papst. Also die TA ist eigentlich eine Kirche. Zeitung im Moment und habe einfach nichts weiter gemacht, als die Zeitung aufgeschlagen und immer gesagt, Papst, Papst, so als würde ich die Zeitung lesen, umgeschlagen, Papst, Papst. Und es passierte das, was zu DDR-Zeiten passiert ist, man muss nur ein Wort sagen, ein einziges Wort und alle lachen. Alle verstehen, alle wissen, was los ist. Früher gab es so Wörter wie Ketchup oder sowas. Wenn es gerade kein Ketchup gab, den gab es ja meistens nicht. Und schon war klar, es geht um die Mängelwirtschaft oder Mangelwirtschaft der DDR. Und
wo geht's, worum geht es, wenn man Papst sagt? Denn?
Na, um die Frage, glaube ich, also alles wird mitgedacht, was der Mann, welcher Aufwand betrieben wird, was das kostet, dieser Sicherheitsaufwand, alles. Also das finden viele Leute, glaube ich, sehr unverhältnismäßig und ärgern sich darüber, dass sie nicht in ihre Stadt rein dürfen und langlaufen,
wo sie also eine große Skepsis, die du mitbekommst, die sie mitbekommen und da hat ja auch einer mal richtig reingerufen, auch ins Programm, aus Angst.
Das oder? War eine andere Stelle, nein, da ist so eine Zwischenmusik im Programm, da wird also Orgelmusik eingespielt, übrigens eine sehr schöne, hat meine Frau gesagt, oh, endlich mal im Kabarett eine Orgelmusik, die nicht Moll ist, sondern Dur, also durchaus Positives, ne? Also, aber Orgelmusik, Kirchen und so, und zwar dunkel, Zwischenmusik, wie gesagt, und da sagte eine Stimme im Publikum, oh, nicht schon wieder Papst, und da habe ich gesagt, nein, ganz so schlimm wird's nicht, und das hat sofort wieder dazu geführt, dass die Leute gelacht haben. Okay. Weil eben die finden das alle, glaube ich, oder die meisten, sagen wir mal, wir sind ja, die Atheisten in diesem Bundesland sind ja doch in der Überzahl, also die finden das sehr unverhältnismäßig, was hier abgeht. Und vor allem also die Diskussion so nach dem Motto, also ihr müsst doch alle für den Papst sein, das ist doch das Beste, was Thüringen passieren kann. Und wenn man dann nur Fragen stellt, ist man gleich also Feind, Antipapst, antireligiös und das ist eigentlich alles Schwachsinn.
Und gegen die Stadt, weil das ja fürs Image gut ist und so.
Das ist doch eigentlich alles Quatsch. Es geht doch nur darum, also Fragen zu stellen und Fragen stellen zu dürfen, ohne gleich also in den Verruf zu kommen, dass man also anti ist. Es ist Fragen stellen oder ist also zweifeln, wie Brecht gesagt hat, an allem ist zu zweifeln, ist doch nicht negativ oder so. Aber es wird gleich, also so, pom, es gibt so Kämpfe, als würden sich also die Atheisten und die Theisten die in diesem Land dauernd boxen. Tun sie doch nicht. Sie arbeiten doch ordentlich miteinander und manchmal ein bisschen gegeneinander, aber es entwickelt sich doch was in diesem Land, ohne dass es also Auseinandersetzungen, es gibt doch hier keinen Religionskampf oder irgend sowas. Auch die Lutheraner und die Katholiken kämpfen doch nicht miteinander. Ist doch Quatsch.
Ja, man könnte sagen, es gibt doch einen Glaubenskampf, wie diese Gesellschaft zu organisieren ist. Jenseits von Religion könnte man doch schon sagen, es ist ein Glaubenskampf. Die einen glauben an ein System, was ewig so weitergeht, was eine Maschine in sich trägt.
Die Wachstumsmaschine.
Die Wachstumsmaschine.
Das ist doch lächerlich. Na, die Erde ist endlich. Das ist ein ganz klarer und nicht zu widerlegender Satz. Also. Wir können gerne ausreisen auf dem Mars oder was weiß ich, aber hier geht es nun irgendwie doch
Haben Sie das Gefühl, dass das viele Leute im Gespür haben, dass es so nicht weitergehen kann, dass irgendwas nicht stimmt, wo man es nicht genau sagen kann, aber dass wir so nicht weitermachen können mit unserem Wohlstandsdenken, mit dem Wachstum, mit der ewigen Maschinerie, wo Geld produziert und wo es immer so weitergeht?
Naja, das ist ja das. Deswegen suchen ja viele Leute wirklich den Weg ins Kabarett und suchen auch manchmal eben Antworten auf Fragen, die wir auch nicht ganz hundertprozentig beantworten können. Das ist ja nicht möglich. Alle suchen ja im Moment auch. Und das Kabarett ist auch eben eine Möglichkeit, um den Leuten, ich will nicht sagen, bei der Suche zu helfen, sondern sie auf der Suche zu begleiten. Und eben auf eine humorvolle, auf eine unterhaltsame, auf eine witzige Art und Weise. Es ist immer, das Wort Glaubenskampf ist eigentlich, glaube ich, nicht so ganz das richtige Wort. Es ist ein Kampf der Gedanken, Kampf der Ideen und sowas. Also Glauben, das klingt immer so wie, du musst dran glauben. Wir müssen eigentlich nur an eins glauben, dass wir zum Schluss also ins Gras beißen, auch die Vegetarier. Alles andere ist eine Frage, was kann ich mit meinem Kopf und mit meinen Händen, mit Hand- und Kopfwerk in diesem Leben ausrichten? Für mich selber, für andere Leute mit. Das ist Kabarett ein guter Punkt, sich drüber, sag mal, zu verständigen.
Über also bestimmte Dinge. Muss Kabarett politisch sein, unbedingt?
Jein. Ich glaube, dass jedes, allein zum Beispiel, also das Verhältnis zwischen Mann und Frau, ja, weil dieses Buch, was Sie da in der Hand haben, ja ein Büchlein ist, was im Verlag für die Frau erschienen ist. Und ich habe dann so witzig gesagt, oh, ich durfte endlich mal als Mann in einem Verlag für die Frau etwas veröffentlichen. Ist natürlich nur eine flapsige Bemerkung, war da nichts. Letztendlich ist es so, dass dieses Verhältnis natürlich auch ein hochpolitisches Verhältnis ist. Also nicht umsonst gibt es Feminismus, gibt es Quotierungen und sonst irgendwas. Also es muss irgendwas zwischen Mann und Frau sein, was auch politisch ist. Man braucht nur mal drauf zu gucken.
Ist ja hochpolitisch, dass es Männer und Frauen gibt. Wo der Spaß aufhört, beginnt der Humor. Also ist wieder eine Bestätigung dafür von Werner Fink, dass Humor eine ernsthafte Sache ist.
Das ist zum Beispiel so einer, der gesagt hat, das war ja vorhin auch schon mal ganz kurz so Thema, dass Kabarettistisches, auch Karnevalistisches, also eben humorvoller Umgang mit dem Leben oft dazu führt, dass bestimmte schlimme Dinge länger funktionieren. Also der hat zum Beispiel gesagt, er hat überlegt, ob er zu viele Witze über Hitler gemacht hat und deswegen also die Hitlerzeit verlängert hat, weil es nicht zu ernst genommen worden ist. Also auch immer ein Selbstzweifel der Kabarettisten, ob das, was sie da machen, wirklich richtig ist.
Andererseits stelle ich fest, die borniertesten Menschen, mit denen man schwer reden kann, sind die, die keinen Humor haben und nicht über sich lachen.
Die gehen zum Lachen in den Keller, das kriegt man nicht mit.
Kriegt man nicht mit, aber die lachen, also es ist nicht wichtig, sich in Frage zu stellen, sich neben sich zu stellen, auch mal über sich zu lachen, sich nicht ganz so ernst zu nehmen, um dann auch in der Lage zu sein, Positionen der anderen einzunehmen und nicht so borniert zu sein.
Das wäre ganz schlecht für Kabarettisten. Aber borniert zu sein,
meine ich. Nein, ich rede nicht von Kabarettisten, ich rede von Menschen, die keinen Humor haben und auch Entscheider, also Leute, die Macht haben, die eben dann keinen Humor haben, weil sie so borniert sind oder umgedreht.
Ja, das ist auch eben sehr allgemein gesprochen. Dieter Althaus war ein absoluter und ist sicher auch noch ein absoluter Karnevalsfan.
Nur kann man drüber reden, Karneval ist doch nicht lustig.
Das ist eine Frage, über die man reden kann, aber durchaus ist das eine Möglichkeit für Leute, die eben jeden Tag ernsthafte Dinge tun müssen und seriös sein müssen, mal eben auszubrechen. Da kommt das ja. Also deswegen ist Karneval eine sehr katholische Angelegenheit. Also da, wo das gewesen ist, da, wo es eigentlich am weitesten reglementiert war, da wurden dann so einige Tage, wurde mal freigemacht. Da durfte man mal machen und tun lassen, was man wollte. Und das war eigentlich Ventil. Also das ist es. Also den Druck rauslassen.
Über Karneval reden wir mal nicht, weil da könnte ich mich dann auch wieder reinsteigern und ich will ja keine schlechte Laune kriegen. Es gibt ja dieses gute Laune Büchlein, was mir möglicherweise hilft. Das ist der Grund, warum Sie da sind. Das ist jetzt schon das vierte Buch.
In diesem Jahr.
In diesem Jahr.
Also vorher habe ich auch schon ein paar Bücher gefüllt, unterschiedlicher Art. Ja. In diesem Jahr ist es das vierte. Ja, das ist ein sehr glückliches Jahr für mich.
Mörderische Landschaften ist eine Krimi-Zusammenstellung, Kriminelles aus dem Osten. Und Sie schreiben gleich die erste Geschichte. Und da geht es um Born-Senf. Das ist Born to be Senf. Den Witz habe ich immer mal so gemacht. Hätte ich mir nie getraut, eine Geschichte so zu nennen.
Das ist ein Heiligtum für Erfurt. Mich jedenfalls. Also Bratwurst mit Ketchup, da müsste man die Leute gleich sonst wohin treten.
Ein bisschen toleranter, Herr Annel.
Ja.
Also gerade Born to be Senf ist eine Krimi-Geschichte. Worum geht's da?
Na, da geht es um das, nach der Wende ein neuer Geschäftsführer nach Erfurt kommt und versucht im Auftrage westlicher Tiger-Senf-Giganten, also der kleine Löwensenf-Verweis, versucht also den Markt hier einzunehmen und dass die Thüringer sich wehren dagegen. Es kommt auch zu einem Mord in dem Zusammenhang. Also Senf ist wirklich ein Heiligtum, also für mich jedenfalls. Der muss auf die Bratwurst Born-Senf.
Der muss drauf. Das können wir mal später vertiefen. Genau das Thema. Vielleicht noch abschließend, was sind die aktuellen Programme? Mittelweg habe ich gelesen, wo es um die Mitte geht. Ist die Mitte nun gut?
Ab durch die Mitte heißt
ab
das
durch Programm, die Mitte.
Ja. Und, im Kabarettprogramm, im Spielplan sind im Moment 7 Programme. Ein 8. kommt demnächst wieder dazu und im Dezember auch wieder das Weihnachtsprogramm. Und die nächste Premiere ist eben das derzeit laufende 8. Programm, heißt Schwein oder nicht Schwein, das ist hier die Frage. Premiere am 7. Oktober, das wird einige Erinnerungsglocken läuten, aber es heißt einfach nur, vor 25 Jahren am 7. Oktober ist das Kabarett Die Arche in den Weitspeicher gezogen und das wollen wir feiern.
25 Jahre, also 30 ja. Jahre 30 Jahre Kabarett, also heißt, Moment, da haben Sie jetzt schon dann auch vor der Arche gespielt.
Das Kabarett hat ja, nee, das Kabarett, also Die Arche gibt es ja seit 79, begann im Schauspielhaus auf der kleinen Bühne, hat dann im Panorama-Kino, nicht mehr existiert, eine Spielstätte gehabt mit 85 Plätzen für eine ganze Weile. Und 86 dann der Umzug in den Weitspeicher.
Herr Arnel, wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet und es reicht immer noch nicht. Sie müssen wiederkommen und wir würden uns gern mal vielleicht im Montagsgespräch unterhalten, zumindest würde ich das gern, wo wir nochmal mehr über Ihre Geschichte erfahren, mehr über Kabarett. Jetzt haben wir erstmal Ihr Büchlein vorgestellt, Gute Laune Büchlein mit humorigen Zitaten.
Also ein Minibuch.
Ein Minibuch, 5 Euro, das ist also ein schönes Mitbringsel oder Mitgipsel.
Passt in jede Händentasche.
Ja.
Herr Arnel, Frauenhandtaschen sowieso.
Alles Gute für Ihre Arbeit. Wir hören uns bald wieder für ein längeres Gespräch. Das war ein sogenannter Opener. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Kabarett. Wann kann man Sie das nächste Mal sehen auf der Bühne?
Ja, diese Woche nicht. Da können wir nicht, dürfen wir nicht, weil ja der Papst kommt.
Naja, so.
2 Vorstellungen fallen aus. Keiner bezahlt sie, auch nicht Benedikt. Und dann nächste Woche wieder.
Sie dürfen nicht spielen.
Weil es geht nicht. Es funktioniert nicht. Also wir können nicht in unser Haus.
Ach. Ja. Wie können nicht rein? Sie dürfen nicht mal proben, nicht mal irgendwas?
Wir müssen auswärts proben im Moment.
Ach, ne? Mensch. Ja.
Sicherheitszone.
Das ist aber, Freiheit statt Sicherheit.
Ja.
Ja. Herr Arnel, Ihnen noch einen schönen Tag. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.